Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Wir wollen natürlich alle sicher im Straßenverkehr unterwegs sein, von Sommer bis Winter. Und wenn man so rausguckt, wir haben jetzt Anfang September, ich stelle schon fest, der Herbst naht mit großen Schritten. Um 20.30 Uhr ist es schon dunkel und das ein oder andere Mal ja, konkurriert das ganz schön mit meiner Feierabendrunde, die ich dann doch ein bisschen kürzer halten muss, als ich das gerne würde. Und deswegen sprechen wir heute über das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Natürlich über das Thema Ausrüstung und Beleuchtung, aber auch um das Thema Fahrverhalten und ja, vielleicht auch Routenwahl. Was kann man tun, um die eigene Sicherheit und die eigene Sichtbarkeit vor allem zu erhöhen? Dazu begrüße ich zum einen meinen Roadbike-Kollegen Moritz Pfeiffer. Hallo.
Hallo.
Und wir haben Marcel Kittel bei uns im Podcast. Hallo Marcel.
Servus, hi, freut mich.
Marcel, die Leute kennen dich natürlich von deinen 14 Tour de France Etappensiegen. Du warst von 2011 bis 2019 Radprofi, hast bei allen drei großen Rundfahrten Etappen gewonnen, 5-mal den Scheldepreis. Den ganz großen Durchbruch hast du aber vor 2 Jahren geschafft, als du bei uns im Podcast das erste Mal zu Gast warst, mit der Folge Berufsbild Radprofi. An der Stelle nochmal klare Hörempfehlung. Folge 106 Berufsbild Radprofi mit Marcel Kittel war eine sehr kurzweilige und interessante Folge. Ja, du bist aber nicht mehr als Radprofi aktiv, sondern du bist mittlerweile ja trotzdem noch in der Fahrradbranche aktiv. Unter anderem bist du Markenbotschafter für Sigma.
Das stimmt, ja. Also, ja, vielleicht glaube ich kurz zum Anfang. Also, ich habe ja vor 6 Jahren mittlerweile meine Karriere beendet und also da ist viel passiert. Das war echt eine coole Zeit und da freue ich mich sehr. Aber ich habe natürlich auch Gedanken gemacht, so was passiert denn danach eigentlich? Und für mich war immer klar, Fahrradfahren bleibt ein Teil meines Lebens, auch das, was ich gerne beruflich machen möchte. Und so sind unter anderem Marken, Kooperationen auch entstanden, die aber auch irgendwo auch, also ist immer mir wichtig, da muss ein Tiefgang mit drin sein. Und mit Sigma zum Beispiel machen wir, klar, Sigma macht vor allem viel Fahrradbeleuchtung, natürlich auch Fahrradcomputer unter anderem noch dazu. War ganz klar das Thema Sicherheit auch im Straßenverkehr und das macht Spaß. Und da versuchen wir natürlich auch immer wieder so ein bisschen die Leute zu engagieren und dass da eben auch Bewusstsein dafür entsteht, ja. Mhm.
Du sprichst gerade dieses Bewusstsein an. Ich merke bei mir, dass da mittlerweile ein ganz, ganz anderes Bewusstsein da ist als früher. Also früher hatte ich irgendwie schwarze Klamotten an, kein Licht am Rad. Bin dann, weiß ich nicht, im strömenden Regen bin ich so Fahrradfahren gegangen und heute denke ich so, um Gottes Willen, wie doof warst du eigentlich? Also toi, 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 ja. Ist nie was Schlimmes passiert, aber ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, derart Radfahren zu gehen.
Ja, ist krass, ne? Also ich glaube, dass irgendwie mir fällt das zumindest vor allem seit meinem Karriereende extrem auf, dass da auch ganz viele unterschiedliche Fahrradbubbles unterwegs sind. Also Leute von Commuter bis Gravel-Biker und Bikerinnen, Bikepacker. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Fahrradfahren irgendwie seit den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren. Und ich habe das Gefühl, dass die sich auch immer noch tiefer entwickelt haben und jeder hat so sein eigenes Bewusstsein, unter anderem auch für Sicherheit auf dem Rad. Jeder hat so seine eigenen Orte, wo er Fahrrad fährt und da ist viel mehr drin und da ist natürlich auch viel mehr Innovation passiert, also rund um Bekleidung natürlich auch, zum Beispiel reflektierende Sachen. Da gibt's auch viel mehr Nischen, die besetzt werden mit Brands und Beleuchtung natürlich auch ein Thema. Also man kann sich auch viel mehr aussuchen und hat viel mehr Auswahl. Das fängt ja auch beim Fahrrad an, nehme ich jetzt das Rennrad oder nehme ich das Gravelbike. Also das ist ja erstmal voll geil. Und da findet irgendwie jeder auch seinen Platz, wenn es ums Fahrradfahren im Allgemeinen geht. So.
Wenn du die ganzen Facetten schon ansprichst, wie bist du gerade am liebsten und am häufigsten unterwegs?
Ich bin am liebsten eigentlich, ich bin sowieso hin und her gerissen, immer noch gerne auf dem Gravelbike auch. Und da bin ich auch ganz ehrlich, wenn ich halt nicht in Holland fahre, dann ist das Gravelbike deshalb auch meine liebste Wahl, weil ich halt einfach weiß, ich fahre Offroad und nicht auf der Straße, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den letzten 5, 6 Jahren auch unheimlich viele bekloppte Autofahrer dazugekommen sind. Mhm. Da finde ich es einfach schön, auch in der Natur unterwegs zu sein. Das ist natürlich auch toll auf dem Gravelbike. Aber ich habe immer auch noch das Rennrad klar stehen, auch zu Hause, dass ich immer noch mal irgendwo da ausbrechen kann, weil ein Ding habe ich auch versucht nach meinem Karriereende, und zwar dieses Gefühl wegzubekommen, nicht so getrieben zu sein, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dass ich nicht immer das Gefühl habe, ich muss jetzt nochmal trainieren und ich muss irgendwie so einen 30er Schnitt bekommen. Das gelingt mir manchmal, aber auf dem Rennrad finde ich das ultra schwer. Da komme ich doch immer noch in so einen Trainingsmodus zurück. Das ist dann mehr so Mittel als irgendwie Gerät, um sich zu erholen. Und das finde ich dann manchmal schwer noch.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon die Routenwahl angesprochen, also die Fahrradwahl, aber auch die Routenwahl, um die Sicherheit zu erhöhen. Da muss ich sagen, es geht mir auch ganz genauso. Ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn wir darüber sprechen, Sicherheit im Straßenverkehr oder sicher Rennradfahren, ist die Routenwahl. Also ich beobachte mich, dass ich echt kaum noch auf normalen Straßen unterwegs bin. Also ich gucke halt echt immer, was gibt es, also nutzt dafür dann quasi auch Komoot oder irgendwelche Planungstools und Apps und gucke halt, wo gibt es Radwege oder wo gibt es halt diese asphaltierten Wirtschaftswege oder so. Also ich fahre, muss ich sagen, eher noch Rennrad. Also das Gravelbike ist bei mir eher so zum Pendeln, wenn ich das mache, aber ich bin so in der Freizeit dann doch eher auf dem Rennrad unterwegs und da eben versuche ich immer zu gucken, was sind die wirklich Straßen, wo auch von vornherein halt nichts los ist und mir eigentlich nichts passieren kann.
Ja.
Das war meine Hauptmethode, muss ich sagen.
Ja, finde ich gut, finde ich wichtig. Also mache ich auch so. Ich bin da so ein richtiger Freak teilweise, weil ich finde, also die Plattformen sind ja auch so ein Ding, die es jetzt also mega zugänglich gibt auch, entweder am Laptop oder halt irgendwie am eigenen Handy. Und ich bin da auch einer, der dann bis ins Detail gerne Routen plant. Irgendwie gibt mir das Sicherheit, so ein gutes Gefühl, ja, dass ich weiß, ich habe auf jeden Fall einen guten Tag auf dem Rad. Und gleichzeitig weiß ich halt auch, da sind also erstens die geilen Sehenswürdigkeiten, die ich vielleicht sehen will, oder ein cooler Berg, den man nicht so oft fährt, oder der gerade für Radfahrer cool ist. Und natürlich auch die weniger befahrenen Straßen. Also das ist auf jeden Fall gut, mache ich auch.
Ich merke bei mir, seit ich habe vor 5-6 Jahren mir angewöhnt, immer mit so einem kleinen Rücklicht zu fahren, mindestens mal an der Sattelstütze, selbst wenn es helllichter Tag ist und man sich eigentlich, also früher habe ich gedacht, ja, ist doch Quatsch, brauche ich doch nicht, ich werde doch gesehen, ist doch perfektes Licht. Aber ich habe seitdem das Gefühl, oder ich kann mich nicht erinnern, dass ich da wirklich mal wieder eine Auseinandersetzung mit einem Autofahrer hatte. Also fast, als ob die Autofahrer sich sagen, ah, der hat ein Licht, ja, dann lasse ich dem mal doch ein bisschen mehr Abstand oder hub den mal nicht von der Straße. Ich weiß nicht, ob das psychologisch irgendwas mit dem Autofahrer macht, dass der das Licht sieht und sagt, ah, da bin ich aber jetzt besänftigt. Aber geht euch das auch so, dass ihr da so das Gefühl habt, mit Licht wird man irgendwie anders respektiert?
Also ja, natürlich. Also man wird auf jeden Fall, das habe ich schon auch das Gefühl, dass ich besser gesehen werde. Aber ich sag mal so, die Krawallos, die immer noch Bock haben, irgendwie da auf so einem blöden Radfahrer irgendwie ein bisschen Eindruck zu machen mit ihrem Auto, die wirst du nicht los damit.
Ja, stimmt.
Aber ich finde schon, also wenn ich auf dem Rennrad sowieso jetzt irgendwie im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs bin, mit Licht, gibt mir allein mir schon immer ein sicheres Gefühl. Also da habe ich also das Gefühl auch, okay, ich habe jetzt alles hier mal getan, dass ich gesehen werde. Am liebsten noch irgendwie blinkend, finde ich, also darf man ja, also in Deutschland ist das ja noch nicht zugelassen, ne, nach StVZO, aber das ist so mein persönlicher Favorit. Ich habe halt am liebsten eigentlich ein Licht dran, wo ich weiß, okay, das blinkt, weil ganz ehrlich, ein Polizeiauto oder eine Ambulanz, die hat auch ihr Licht oben drauf und das blinkt in alle Richtungen, weil du halt besser gesehen wirst. Also will ich das auch auf dem Fahrrad haben. Mhm. Also vielleicht da Aufruf an die Politik, gib die blinkenden Lichter frei für Fahrradfahrer, ist einfach sicherer.
Friedrich Merz, wenn Sie diesen Podcast hören.
Ja, wobei der Friedrich Merz ja nicht als der große Verkehrspolitiker bisher in Erscheinung getreten ist. Stimmt.
Aber er hat gesagt, was ich ja interessant finde.
Das stimmt.
Das ist schon mal anders.
Was ich ja interessant finde mit diesem Blink-Aspekt, ist, dass der ja erlaubt ist, wenn du das blinkende Licht an dir selber hast. Also wenn das am Helm ist, ist es ja meines Wissens erlaubt, aber du darfst es nicht am Fahrrad haben. Das habe ich nämlich gemacht, dass ich einfach einen Helm nutze, wo halt so ein blinkendes Licht integrierbar ist und also zumindest im Herbst, Winter trage ich den immer.
dann werde ich mit Sigma nochmal reden, dass sie die Helmleuchten oder die Fahrerleuchten auch für Helme zugänglich machen. Ja, aber jetzt ehrlich, ich finde das halt blödsinnig, dass man halt über solche Umwege sich dann so sein Schlupfloch suchen muss, dass man sich doch nochmal irgendwie besser sichtbar machen kann. Deswegen, ja, ist einfach die Rückleuchten, die gibt's ja. Also die kann man sich ja so kaufen auch und dass man einfach da auch safe auf der rechtlich sicheren Seite unterwegs ist. Ja.
Tatsächlich, ich habe kürzlich erst eine Geschichte bei uns im Roadbike-Magazin gemacht, wo es eben um die verkehrsrechtliche Zulassung in Deutschland von solchen Lichtern geht. Und da habe ich mit einem Anwalt gesprochen, der auch für German Cycling aktiv ist. Und er hat gesagt, selbst wenn du ein Blinklicht am Rad hast und die Polizei dich kontrolliert, gilt das, als hättest du gar kein Licht am Fahrrad, weil es eben nicht zugelassen ist. Also du zahlst dann die gleiche Strafe, wie wenn du... Und quasi an der Bekleidung und am Helm ist es insofern nicht erlaubt, sondern es ist einfach nicht geregelt. Sondern die Verkehrsordnung definiert ja nur die Fahrzeuge und du als Fahrer bist ja nicht das Fahrzeug. Und insofern kannst du dich wie ein Weihnachtsbaum schmücken und blinken und leuchten. Ist völlig okay, aber das Fahrrad darf es nicht. Seltsame Regelung, aber muss man vielleicht wissen, bevor man sich Lampen kauft oder sich die entsprechend ans Rad oder an den Körper macht.
Also da gibt es Verbesserungsbedarf auf jeden Fall.
Da können wir uns drauf einigen. Ja. Ja. Da du eben die Krawallos angesprochen hast, ich habe ja immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe immer das Gefühl, es sind eher Männer, die aggressiv Autofahren als Frauen. Also ich bin selten von Frauen in irgendeiner Art und Weise, egal ob ich ein Licht dran hatte oder nicht, egal ob ich selbst gefahren bin wie ein Henker oder normal, selten von Frauen irgendwie aggressiv geschnitten oder irgendwie sowas worden. Das waren tendenziell immer eher die Männer. Geht euch das auch so?
Also ich würde da auch mal die toxische Männlichkeit im Auto würde ich auf jeden Fall mal auf Nummer 1 stellen bei dem Ranking als safe, finde ich schon, ja.
Also ich glaube, wenn ich mit Frauen irgendwie so eine Situation hatte, war es in meiner Erinnerung dann eher immer, dass die das nicht absichtlich gemacht haben, sondern weil sie irgendwie vielleicht die Verkehrssituation falsch eingeschätzt haben oder überrascht waren. Aber so dieses bewusst Aggressive, da kann ich mich nur an Begegnungen mit männlichen Autofahrern erinnern. Mhm.
Geschwindigkeiten falsch eingeschätzt, wobei das auch beide Geschlechter sehr, sehr gut können, aber das war eher was tendenziell. Ja. Wenn was war mit Frauen, dann eher sowas, ja. Was ich oft beobachte, ist ja, dass der Mann sitzt, macht irgendwas und die Frau sitzt auf dem Beifahrersitz und wird dann auch immer so kleiner und findet das gar nicht gut. Das hatte ich tatsächlich gestern erst, dass ein Mann extrem eng überholt hat, dann aber zurückziehen musste, weil da noch ein anderes Auto war. Und dann habe ich mich umgedreht und geguckt und da war halt eine Frau neben dem und die hat schon auf den eingeredet, so nach dem Motto, hey, was machst denn du für einen Quatsch? Und ich warte ja noch auf die Situation, wo es dann mal zu einem kommunikativen Austausch kommt mit diesen Leuten, wo ich dann der Frau sagen kann, ah, sie haben ja einen hervorragenden Griff getan, sie sind ja wirklich ein Glücksbiss.
Ja, da bist du wieder bei der toxischen Männlichkeit da an der Stelle. Das ist, glaube ich, ja. Ich habe das Gefühl, aber das muss ich auch sagen, dass das diese ganze Konfliktbeziehung zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer, Rennradfahrer, aber auch im Besonderen weniger geworden ist. So im Allgemeinen finde ich, da ist irgendwie so in den letzten Jahren auch viel passiert. So vielleicht hat das auch was mit dem Profiradsport ein bisschen zu tun. Die Tour ist wieder populärer, merken wir ja auch, dass sich da schon irgendwie die Leute oder die Parteien, sag ich mal, an der Stelle ein bisschen mehr wieder angenähert haben und auch besser miteinander umgehen, weil dann doch vielleicht auch der Autofahrer oder die Autofahrerin, die da drin sitzt, eben selber Fahrrad fährt. Also ich überhole immer nicht mit 1,5 oder 2 Meter, sondern irgendwie gefühlt mit 5 Meter, wenn es geht. Einfach um auch so ein Zeichen zu setzen, so Richtung Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin. So, ich verstehe dich, ich weiß das. Ich finde das, ich habe keinen Bock, dir irgendwie Stress zu machen. So. Und ich glaube, da hat sich auch viel getan. Das ist ja auch gut, so dass das Bewusstsein so ein bisschen wieder zurückkommt von am Ende irgendwie sind wir alle auf derselben Straße unterwegs und Fahrradfahren finden wir alle irgendwie auch cool. Autofahren ja auch. Mhm. Ich fahre auch gerne Auto, muss ich auch sagen. Also, ist ja auch geil.
Stichwort, wir sind alle auf der gleichen Straße unterwegs. Da frage ich mich tatsächlich manchmal, wenn ich im Auto unterwegs bin, schon, wenn ich den Radweg neben der Straße sehe, der auch ausgeschildert ist und benutzt werden muss, aber auch wenn er da ist und nicht ausgeschildert und nicht benutzt werden muss und Rennradfahrer fahren dann auf der Straße, da frage ich mich schon häufiger mal, muss das jetzt sein? Also ich kann da nur von mir selber ausgehen. Ich bin jemand, wenn da ein Radweg ist, wo ich von den Autos weg bin, ich nutze den eigentlich fast immer. Also weil auch Stichwort Routenplanung, ich erlebe es ganz oft, dass Radfahrer auf einer Straße unterwegs sind, wo vielleicht in 50 Metern parallel einfach irgendwie am Fluss oder so ist der perfekte asphaltierte Weg, eigentlich viel schöner zum Fahren und die fahren auf der Straße rum. Wie seht ihr das? Weil ich meine, das Recht, auf der Straße zu sein, haben sie ja trotzdem und hat man ja, es sei denn, ist es ausgeschildert. Und natürlich rechtfertigt das auch nicht, wenn da jemand ist, den dann irgendwie mit dem Auto durch enges Überholen zu gefährden und weil man den erziehen will oder sowas. Aber geht es euch dann auch so, dass ihr hin und wieder schon mal denkt, okay, Fahrradfahrer, das ist jetzt hier nicht gerade das Cleverste, was du da machst?
Voll. Also ich kann das voll nachvollziehen. Also an der Stelle kann sich ja auch jeder mal in die eigene Nase packen. Aber das muss ich auch sagen, ich finde, das ist ein sehr, sehr deutsches Problem. Also je nachdem, wenn ich das mit Holland vergleiche, gibt es das Problem fast nicht, weil jeder halt auf einem Radweg fahren kann, der sicher ist, der baulich getrennt ist, wie man das so schön sagt in Deutschland. Aber ich habe halt ein Problem, das sage ich auch ganz ehrlich, wenn ich halt in der Stadt unterwegs bin, ob mit dem Rennrad oder Stadtrad, ist völlig egal, in Deutschland dann. Und dann die Stadt so möchtegernmäßig auf Fahrrad getrimmt ist. Das heißt, da habe ich halt irgendwo so ein blaues Schild hingeschmissen an einen eigentlichen Fußweg, den irgendwie nochmal farblich getrennt dort. Und das ist jetzt der Radweg. Ja, sorry, aber das ist nicht die Antwort auf eine fahrradfreundliche, auf eine mobilitätsoffene Stadt. Das ist einfach nur gefährlich. Und dann bleibe ich auch auf der Straße. Und das ist auch, ich glaube, ja, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ja, aber ich glaube, das ist gesetzlich auch okay, dass wenn das einfach eine gefährliche Verkehrssituation erzeugt, du auf der Straße besser unterwegs bist, ist das als Fahrradfahrer die gute Wahl. Da können ja vielleicht die Hörer nochmal kommentieren, die da vielleicht Anwalt sind an der Stelle. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Aber ich finde es absolut richtig und da rege ich mich auch manchmal auf, wenn ich halt so einen geilen Radweg neben einer neuen Straße habe oder überhaupt einen neuen Radweg neben einer Straße. Ja, dann benutze ich den auch, weil ich mich total sicher da fühle und das auch, es ist das viel schönere und entspanntere Erlebnis auf dem Bike. So.
Ich erinnere mich mal an eine Situation, das ist schon bestimmt 10 Jahre her, da war ich in Brandenburg unterwegs zum Training und es hatte irgendwie die Tage vorher geschneit. Die Straße war aber mittlerweile wieder komplett geräumt, aber auf dem Radweg lag noch Schnee und du konntest einfach mit dem Rennrad da nicht gescheit drauf fahren. Also mit einem Mountainbike wäre es vielleicht gegangen. Und ich bin halt auf der Straße gefahren und hat mich ein Autofahrer überholt und ist dann vor mir immer wieder auf die Bremse gegangen. Und ich dachte so, hä, okay, will der irgendwie abbiegen oder nicht? Na gut, dann überhole ich den halt wieder. Und als ich überholen wollte, gab er dann wieder Gas und dann merkte ich, okay, der hat mit mir ein Problem. Und hielt dann auch irgendwann, also er fuhr dann so 100 Meter vor, hielt dann an und stieg aus. Und eigentlich habe ich an so einer Situation so gar keinen Bock, aber ich dachte, ja komm, ich halte jetzt mal an und frage ihn, was sein Problem ist. Und er meinte, ich soll doch gefälligst auf dem Radweg fahren. Und als ich ihm erklärt habe, also hier ist mein Fahrrad, Sie dürfen gern 100 Meter mit meinem Fahrrad auf diesem Radweg fahren, wenn Sie nicht hinfallen, gebe ich Ihnen noch 50 Euro. Und er meinte nur, ja, dann nimm halt ein anderes Fahrrad, kauf dir gescheite Reifen. Ja, okay. Ich dachte so, ja, das bringt ja jetzt nichts, oder?
Naja, das sind also sehr erquickende Zusammentreffen.
Aber das finde ich ist auch manchmal so die Frage, wann ist ein Radweg nicht benutzbar? Also es gibt ja auch so Radwege, die sind dann von Wurzeln und Schlaglöchern völlig durchzogen und da nehme ich mir dann immer irgendwie das Recht raus zu sagen, nee, da fahre ich dann auf der Straße, weil der halt einfach nicht zu gebrauchen ist.
Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Diskussion, die halt, weil das System nicht so einheitlich ist, was die Radwege angeht. Es ist ja gefühlt von Bundesland zu Bundesland, glaube ich, auch anders in Deutschland. Das heißt, man erkennt es gar nicht so gut, weil man nicht eine Struktur gewöhnt ist. Das fällt mir auch vor allem im Vergleich zu den Niederlanden auf, aber auch in der Schweiz, das ist überall einheitlich. Die Streifen, wie so Wege gebaut sind, du gewöhnst dich daran und dann weißt du, wie du es benutzen kannst. Aber in Deutschland ist es wirklich in jeder Stadt einfach anders und gefühlt in jedem Bundesland nochmal anders und das macht es halt so unheimlich schwer. Also nicht nur für die Radfahrer, also im Allgemeinen, sondern ja auch für die Autofahrer. Die wissen ja auch nicht, wie sie sich teilweise verhalten müssen und darf man das jetzt machen und dann kommt so ein Groll hoch. Klar, verstehe ich. Das ist das ist halt schade irgendwie. Und da müsste man auch da an die Politiker, muss man doch mal die Fahrradmilliarde nochmal reinbuttern in diese Radinfrastruktur, weil haben viele Bock drauf eigentlich auch auf Fahrradfahren.
Ja, auf jeden Fall hätten wir, glaube ich, alle nichts dagegen. Lass mal vielleicht von der Verkehrssituation so ein bisschen wegkommen und lasst mal so an das gehen, was wir machen können. Und wir hatten es, glaube ich, vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, Thema Bekleidung. Ich habe ja schon so erzählt, dass ich früher mal so in den schwarzen Klamotten rumgefahren bin und dann irgendwie so mein Leben so ein bisschen dem fahrerischen und seherischen Können der Autofahrer überlassen habe. Mittlerweile muss ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Bekleidung teste, und dann wird irgendwie gesagt, welche Größe und welches Modell und welche Farbe willst du, dass ich dann immer irgendwie was Farbiges suche, was dann irgendwie orange oder gelb oder ja, irgendwas, vielleicht auch ein knalliges Rot oder so ist. Gerade wenn es jetzt so Richtung Herbst und Winter geht. Also die Zeiten, wo ich da in der schwarzen Jacke trainiere, sind bei mir eigentlich vorbei. Und auch wenn ein Hersteller eine Jacke oder ein Trikot für den Winter auch nur in schwarz hat, gebe ich dem auch immer dann bei der Bewertung so einen Negativpunkt, dass es eben nicht die Farbvariante gibt. Ist es ein Thema, mit dem ihr euch auch stark beschäftigt? So, was ziehe ich eigentlich an, um besser gesehen zu werden?
Also ich mache mir da schon Gedanken dazu, ja. Das ist, also ich finde, es sind ja so irgendwie so eine Anzahl von Dingen, die man halt mal so mal unbewusst auch abwägt zum Thema Sichtbarkeit, aber Bekleidung ist halt eins. Ich finde Bekleidung gleichzeitig aber auch das Schwierigste, weil schwarz ist nun mal cool. Schwarz macht schlank auf dem Rad auch.
Das und, schlägt alles.
Wer die 101 Regeln des Rennradfahren kennt oder mal gelesen hat, der weiß, das ist nicht so ganz unrelevant, auch wenn es in der Verbindung mit Sicherheit erstmal blöd rüberkommt vielleicht, aber doch. Ja. Gerade jetzt finde ich mit vielen tollen Bekleidungsmarken und so, vielen coolen Sachen, die man anziehen kann, ist es vielleicht manchmal auch echt schwer, weil halt irgendwie, ja, die sichtbarste Farbe ist nun mal Neongelb so ungefähr. Und das ist jetzt relativ unsexy, aber vor allem halt gut sichtbar. Deswegen, ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Aber Fakt ist halt, reflektierende Bekleidung, helle Bekleidung, leuchtende Bekleidung ist nun mal gut sichtbar, gerade in den dunklen Jahreszeiten. Und das sollte man versuchen, mal zumindest mal ein Kleidungsstück, was gut sichtbar ist, auch irgendwie pro Ride gerade im Dunkeln zu integrieren, irgendwie so in der Auswahl.
Mhm. Weil ich habe so eine Style-Grenze, sage ich mal, also so Handschuhe und Überschuhe würde ich mir niemals in Neon irgendwie anziehen. Also das ist dann die Jacke oder das Langarm-Trikot, der Rest ist dann aber schwarz. Das ist so mein Zugeständnis. Aber der Rest muss Style sein.
Ich habe letztes Jahr mit Sigmar also auch in Richtung Sichtbarkeit gemacht. Mhm. Und da habe ich mir nur Neon-Sachen angezogen, wirklich von Kopf bis Fuß, mit einem Überzieher noch über einen Helm drüber, so ein Neon-Ding. Und das da wirklich, das war komplette Müllmann-Optik, so, also weißt du, so Sicherheitsbekleidungs-Look. Mhm. Und das fand ich echt, das fand ich dann auch too much. Deswegen ja, lieber mal so ein Kleidungsstück raussuchen, statt irgendwie fünf.
Also ich finde tatsächlich den Helm und die Socken immer wichtig, weil die Socken ist das, was sich bewegt, also wo Bewegung drin ist. Da kann man, finde ich, mit Neongelb oder ich meine allein schon weiß, ist ja sowieso bei den Socken eigentlich gesetzt, was machen. Und wenn der Helm, also ich würde nie einen schwarzen Helm irgendwie aufsetzen, weil du hast ja durch diese Körperhaltung ist der Helm ja auch eine relativ große Fläche, die quasi voran guckt und da habe ich auch immer Neongelb oder Weiß. So mein persönliches
gibt
Ding.
Gibt in Holland übrigens, also nicht nur für Radfahrer, gibt in Holland auch, habe ich jetzt, das sieht man hier ganz oft, hier geht man immer noch mal gerne spazieren. Warum, weiß ich nicht, aber das hat sich irgendwie, ist so eine Tradition, entweder zur Mittagspause also bei der Arbeit oder auch abends. Und abends ist natürlich schnell dunkel, ne? Und dann ziehen die sich alle da gibt's ja wie so eine Weste auch für Kinder. Bei uns sieht man das ja auch in Deutschland, wo so kleine LED-Leuchten drauf sind. Und die Westen sind auch so Neon. Und da rennen alle abends hier damit rum und ziehen das auch den Hunden an, wenn die spazieren gehen mit denen und so. Und das finde ich auch, also ich habe noch keinen Radfahrer damit gesehen, muss ich auch sagen. Aber ich glaube, da gibt's ja auch so Westen, die man überziehen kann, mit denen man nochmal besser sichtbar ist. Habe ich bei der Eurobike sogar gesehen. Jetzt komme ich drauf. Mhm. Auch mit den integrierten Leuchten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber für einen Commuter macht das vielleicht auch wieder Sinn. So, der morgens und abends immer im Dunkeln fährt. Fand ich auch noch eine ganz geile Idee, weil da hast du dieses eine Kleidungsstück, wo du sagst, okay, das ziehe ich mir jetzt drüber. Ich bin deutlich erkennbar und wenn du dann da bist, ziehst du es wieder aus, so ungefähr. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also,
das finde ich insofern total gut, weil jetzt nähern wir uns langsam wieder dem Thema im Dunkeln fahren. ich fahre auch eigentlich Herbst, Winter, Frühling, ich fahre eigentlich durch zur Arbeit und da bin ich halt zwangsläufig dann immer im komplett Dunkeln dann auch unterwegs und wenn ich da über die Feldwege fahre, dann ist es echt krass, wenn die Menschen da dann spazieren gehen, mit dem Hund gehen oder sowas. Also die sind ganz oft, also ich finde toll, was du das erzählst aus Holland, dass da darauf geachtet wird, dass man halt irgendwas Sichtbares dann anhat, weil das kann ich in Deutschland bisher noch nicht beobachten. Auf den Feldwegen im Stockdunkeln sind die Leute da wirklich komplett schwarz, also komplett unsichtbar, nicht zu sehen. Da ist es eher andersrum. Manchmal ziehen die ihren Hunden diese Leuchthalsbänder an oder die haben irgendwas. Mhm. Und wenn ich einen Hund irgendwo rumlaufen sehe, im Stockdunkeln, dann denke ich immer so, Achtung, Achtung, jetzt, da ist auch irgendwo ein Mensch. Aber die siehst du natürlich nicht. Und also das finde ich wirklich blitzgefährlich.
Mhm. Ja, ich überlege gerade tatsächlich so für die Feierabendrunde. Bei mir ist es so in Frankfurt am Main, selbst wenn ich noch im Hellen fahre, ich bewege mich ja dann immer irgendwie auch in der Rush-Hour im Straßenverkehr. Gerade so echt überlegt, ob man sich so eine Weste dann einfach mal drüber wirft. Also ich habe die tatsächlich so fürs Laufen gehen im Dunkeln, habe ich so eine Laufweste einfach, die man.
Du hast eine, siehst du?
Ja. Also habe ich aber noch nie drüber nachgedacht, die so jetzt zur Feierabendrunde mir überzuwerfen.
Ja, ich glaube, das ist halt, da machst du eine passive Funktion, dass du dich wieder sichtbar machst. Ich glaube, also das Wichtigste am Fahrrad bleibt ja die Beleuchtung am Ende auch, vorne, hinten, klar. Reflektoren am Bike sind auch nochmal, finde ich gut. Aber so eine Weste ist halt so, weiß ich nicht, wie so Seitenreflektoren, die du in die Speichen machst oder am Reifen hast, das siehst du halt auch mal in einem Kreuzungsbereich besser, so zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Thema, finde ich, wo man halt, also da passieren ja auch statistisch die meisten Unfälle an Kreuzungen mit Fahrradfahrern, weil die halt in so Abbiegungsbereichen halt nur schwer gesehen werden. Ne? Und da ist es natürlich total sinnvoll, auch nochmal, auch hier am eigenen Bike zu checken, okay, habe ich da noch irgendwie, kann ich da noch was upgraden? Ja?
Was ist denn euch bei einer, wenn ihr eine Lampe aussucht, was ist denn euch da wichtig? Ich finde immer, erstmal, die muss irgendwie leicht sein, die muss klein sein. Idealerweise ist die sogar gar nicht in meinem Sichtfeld, also dass ich die gar nicht auf dem Lenker habe, sondern vielleicht irgendwie unter dem Lenker. Sowas finde ich immer cool. Und dann einfach halt eine möglichst lange Akkulaufzeit, weil ich will nicht nach jeder Fahrt das Ding abmontieren und wieder an den Strom hängen müssen, sondern ich will schon, dass die irgendwie so 2-3 Fahrten wenigstens mal hält. Was ist da so euer Anforderungskatalog für, ich sage jetzt mal, eine Frontleuchte konkret?
Meinst du jetzt Rennrad? Also oder
ja, wenn du da Unterschiede machst, also ich würde es jetzt fürs sportliche Rad fahren, ja, nicht, okay. nicht fürs Citybike sehen.
Also für mich safe erstmal, also quasi das, was du gesagt hast, leicht montierbar, finde ich wichtig. Akkulaufzeit. Ich finde auch, das sind dann so eher Details, so wie, also bin ich da, Thema seitliche Sichtbarkeit, gibt es da noch irgendwie was? Sowohl bei der Rückleuchte als auch bei der Vorderleuchte. Also Sigma hat da so ein Light Guide, wo du auch so ein bisschen an der Seite noch auf jeden Fall erkannt werden kannst. Die dürfen ja eigentlich Seite leuchten, ja, aber das ist noch okay. Dann auch, also safe mal Akkulaufzeit finde ich auch ultra anstrengend, wenn das halt nicht einfach nachzuladen geht. Und noch wichtiger finde ich auch unterwegs einstellen zu können, so verschiedene Modi. Ja, so dass du halt in ganz dunklen Situationen wirklich volle Leuchtkraft hast und in der Stadt und dann so, keine Ahnung, Langstrecke oder guter Radweg, wo vielleicht noch Lampen stehen, dass du ein bisschen runterdimmen kannst, dass du es immer noch ein bisschen so unter Kontrolle hast.
Mhm. Finde ich auch, wenn man so berghoch, bergunter im Dunkeln fährt, ganz praktisch, dass du in der Abfahrt machst du volle Leuchtkraft, dass du einfach die Straße besser und weiter einsehen kannst und berghoch, wo man vielleicht nur 10, 15 km fährt, dann kann man es dann ein bisschen runterdimmen, kann vielleicht nur 10 Meter weit gucken selber, wird aber trotzdem gut gesehen.
Also ich habe noch ein gutes Feature. Batteriestandsanzeige finde ich auch ultra nervig, wenn du losfährst und das Ding geht aus. Du musst aber irgendwie 10 Minuten fahren im Dunkeln. Das ist super kacke. Mhm. Deswegen, das finde ich auch noch ganz wichtig, dass das irgendwie angezeigt wird.
Also Batterieanzeige bin ich auf jeden Fall dabei. Auch bei halbwegs leicht bin ich dabei. Wo ich extrem dabei bin, ist auch die wo es montiert ist. Also ich beiß dann irgendwie so in den sauren Apfel und habe meistens doch eine oben am Lenker, aber wenn da irgendwas so dezent integriert unten hängen würde, fände ich eigentlich besser. Bei der Akkulaufzeit, da bin ich irgendwie, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Also ich habe kein Problem damit, nach jeder Tour das Ding wieder aufzuladen. Was bei mir wirklich 100% an erster Stelle steht, ist die Leuchtkraft im Stockdunkeln. Also ich habe ja gerade erzählt, ich fahre dann wirklich auch im Nachts und wirklich im Stockdunkeln über die Feldwege, wo man wirklich gar nichts sieht. Und da muss das Ding halt einfach quasi flaggscheinwerfermäßig das ausleuchten, dass man wirklich, dass ich sehe, wo ich hinkomme oder wo ich hinfahre. Und wenn ich mir das erkaufe, dass ich nach jedem Mal halt aufladen muss, dann ist das eben so. Das finde ich dann ja vielleicht nicht toll, aber das würde ich in Kauf nehmen. Was ich cool finde, praktisch finde, ist, wenn die Lampe nicht so starr ist, sondern wenn die so ein bisschen locker auch am oder beweglich, sage ich mal, am Lenker ist. Weil wenn ich bergab fahre und dann kommt irgendwie eine Kurve, dann habe ich das ganz oft, dass ich den Lenker dann halt nur noch mit einer Hand halte und die andere Hand geht so an die Lampe und die bewegt die Lampe dann so ein bisschen, um schon mal so in die bisschen in die Kurve.
Kurvenlicht,
ja. Und das gibt's ja bisher noch nicht bei Fahrradleuchten. Aber das genieße ich auch sehr beim Auto, das Kurvenlicht. Und ja, das ist dann halt mein manuelles Kurvenlicht, was ich habe. Und mit so einem mega starren Leuchte geht das natürlich nicht.
Aber Moritz, da musst du upgraden. Dann ist da vielleicht deine Lampe einfach zu klein.
Das, ja.
Es gibt ja richtige Hammerleuchten, die machen dir den ganzen Weg da hell. Also auch an der Kurveninnenseite, wenn du die wieder mal anschneidest.
Also ich habe tatsächlich, ungelogen, fahre ich mit einer Sigma-Lampe. Das ist die Aura 100. Und die ist, finde ich, bei Dunkelheit auf dem Feld tipptopp. Und ich bewege die dann halt noch so ein bisschen hin und her, wenn es in die Kurve geht.
Mhm. Ja. Ja, muss mal gucken, ob es da noch irgendwie Upgrade auf die Buster oder
ja,
so.
Da geht noch mehr.
Aber übrigens, das wollte ich noch sagen. Ich muss noch eine Sache. Es gibt ja auch, das musste ich auch erst lernen, das wusste ich auch nicht, aber weil du das so gesagt hast, entweder Lampe oben auf dem Lenker oder am liebsten drunter montieren, dass man die nicht so sieht. Da muss die Lampe aber auch dafür gemacht sein, ne? wegen dieser Linse, die da drin verbaut ist.
Über Kopf hängen.
Weil die sonst halt, wenn sie nicht dazu gemacht ist, um die zum Beispiel also auf den Kopf oder unter den Lenker zu verbauen, dann leuchtet die verkehrt aus und dann hast du eigentlich den negativen Effekt, dann siehst du weniger effektiv und blendest unter Umständen auch noch den Gegenverkehr, weil die halt in einem gewissen Winkel dann auch wegstrahlt und das ist dann halt der Verkehrte, weil du dir umdrehst. Und dann sollte man schon mal zumindest mal drauf achten, dass man da kurz nachschaut und checkt.
Ein guter Tipp, ja. Wir haben jetzt nur in Anführungszeichen über Akkuleuchten gesprochen. Seid ihr auch potenziell so Dynamo und fest installierte Lichtanlagen, Leute? Oder geht das gar nicht, weil eigentlich muss das Rennrad möglichst clean sein?
Ich war neulich auf der Präsentation vom neuen Rose Backroad, was ja ein Vorderrad-Nabendynamo hat. Und der soll wohl mich 3 Watt kosten, also von meiner Leistung, die ich erbringe. Und da war ich erst so, 3 Watt, das ist ja schon meine halbe FDP. aber
Habe ich andere Probleme.
Ich habe dann diesen Schalter, also ich habe den dann, du kannst den ja so am Lenker dann aktivieren und wieder deaktivieren. Und da dachte ich so, okay, also ich merke jetzt mal original gar keinen Unterschied. Und da habe ich so gedacht, wäre ich jetzt so wie du, Moritz, wäre ich jetzt Pendler und wüsste, ich brauche halt immer eine Lampe, egal, wenn ich morgens runter in den Keller komme und ich will nicht, dass irgendein Akku leer ist, wär das eigentlich genau meins. Also dadurch, dass ich jetzt nicht täglich im Dunkeln zur Arbeit pendel oder täglich im Dunkeln fahre, habe ich es nicht. Aber wäre es bei mir der Fall, würde ich mir sowas auf jeden Fall zulegen.
Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe ein Citybike hier und da ist festes Licht verbaut. Ich finde das auch völlig okay. Also am Ende, ich glaube, gerade für die sportlichen Fahrer und Fahrerinnen ist mit einem Rennrad-Mountainbike, whatever, das eine super Lösung mit einem Akku. Aber eine fest verbaute Variante ist sicherlich auch eine, also gerade wenn du das Bike ja auch hast dafür, ein E-Bike zum Beispiel, auch ein super Thema. Also Hauptsache, man macht sich eben sichtbar.
Wir haben jetzt ja viel so darüber gesprochen, was wir machen. Jetzt ist es bei euch beiden so, ihr habt jeweils 3 Kinder. Teilweise, Marcel, deine Kinder sind, glaube ich, noch nicht in der Schule, oder?
Nee, also die sind der Älteste, der Lex, der ist 5,5 und die Lizzie ist jetzt 4 geworden, da gehen die in so eine Art Vorschule, würde ich mal sagen.
Fahren die da auch schon mit dem Fahrrad hin oder fahrt ihr mit dem Fahrrad mit ihnen dahin?
Nee, weil es ist nur 200 Meter.
Okay. Das ist ein Argument.
Und also wenn die wollen, ab und zu haben die Bock, dann fahren die Fahrrad, aber meistens laufen wir halt einfach. Das dürfen sie selber entscheiden.
Aber wie ist es, also ich stelle mir das so vor, dass man dann ultra nervös ist, wenn man so anfängt mit seinen Kindern im Straßenverkehr Fahrrad zu fahren, weil wenn du mit anderen Erwachsenen fährst, weißt du ja, okay, die haben irgendwie vielleicht sogar auch mal einen Führerschein gemacht oder haben einfach schon super viel Erfahrung, wie man sich im Straßenverkehr verhält. Bei Kindern ist das ja nochmal was anderes. Ja. Und Marcel, du bist ja da auch gerade, was so das Radfahren für Kinder angeht, bist du ja auch sehr engagiert. Was würdet ihr sagen, sind so oder wie kann man den Kindern das beibringen, dass sie das irgendwie selbstständig hinbekommen und dass man da auch als Eltern ein gutes Gewissen hat, wenn die Kids dann irgendwann mal vielleicht auch alleine zur Schule oder zu Freunden fahren?
Also ich finde es da immer super wichtig, erstmal auch da vorweg zu sagen, ich meine, ich bin ehemaliger Radprofi, ich habe einen ganz anderen Bezug zum Fahrradfahren, aber am liebsten willst du ja sowas auch teilbar machen, so in Form von einer Hilfestellung für Eltern, die halt einfach mal einmal im Monat oder zweimal im Monat vielleicht Fahrrad fahren und auf einmal ist das eigene Kind so weit, dass es halt zur Schule kommen kann, auch mit einem Bike. Mhm. Die haben ja einen ganz anderen Zugang und Verständnis von Fahrradfahren. Deswegen, ich glaube, wenn ich auf der Basis, sage ich mal, ansetzen müsste, um sowas zu erklären, dann würde ich sagen, auf jeden Fall erstmal checken, ist mein Kind sicher unterwegs auf dem Fahrrad? Das heißt, kann das selber das Fahrrad gut beherrschen? Ist das Fahrrad an sich, also STVZO-konform, Klingel, Beleuchtung vorne, hinten, Reflektoren vorne, hinten an der Pedale und an den Laufrädern? Wie sieht der Schulweg aus? Ich glaube, das sind so die drei Punkte, da würde ich mal anfangen anzusetzen. Und dann ist es vor allem auch, wenn das halt noch nicht so ist, ja, weiß man, okay, dann muss ich das Bike vielleicht zur Werkstatt bringen oder mit meinen Kindern einfach nochmal üben, ja, Fahrradfahren üben oder gibt ja auch von der Verkehrswacht in Deutschland zum Beispiel Fahrradworkshops, das kann sich jeder raussuchen, da mal hingehen zusammen, ist ja auch cool in so einer Verkehrsschule mit anderen Kids. Oder eben dann, wenn das alles erstmal klappt, auch den Radweg zur Schule mal checken. Mhm. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, die man am Anfang auf jeden Fall mal unter Kontrolle haben muss. So.
Wart ihr als Kinder selber auch mal auf so einem, ich habe damals in der 3. oder 4. Klasse so eine Art Fahrradführerschein gemacht. Das war von der Schule aus auf so einem Verkehrsübungsplatz. Und da musste man dann eben an den Schildern entsprechend anhalten, Armzeichen links, rechts und so weiter. Fun Fact, ja. Ich musste zur Nachprüfung, weil ich beim ersten Mal durch Raserei aufgefallen bin, musste ich nochmal hin.
Ja, klar, da war ich auch. Das haben, und auch mein Ältester ist 10, der hat das jetzt auch in der Grundschule gemacht. Und finde ich auch gut, dass das angeboten wird. Und ja, ich finde, also das Thema ist wahrscheinlich, würde eine eigene Folge hergeben. Wir streifen es jetzt einfach ein bisschen. Ich finde, du stirbst irgendwie 1000 Tode irgendwie immer mal wieder, aber es bringt ja nichts, denen das zu verwehren. Also deswegen, wir sind mit denen auch relativ viel mit den Fahrrädern unterwegs. Fun Fact, wenn du 3 Kinder hast, musst du sowieso lernen, loszulassen, weil du ja nur 2 Erwachsene für 2 Kinder und dann ist einer sowieso, ist ja ein bisschen Schwund, ist halt immer. Und ich achte eigentlich, ja, so wie Marcel das gesagt hat. Also tatsächlich ist Beleuchtung da auch ein wichtiger Punkt. Also das Fahrrad, die haben auch alle die Leuchten dran. Und Routenauswahl, mega wichtig. Bekleidung, mega wichtig. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marcel. Also was ich am anstrengendsten finde, ist, dass den Kindern manchmal die Konzentration einfach fehlt. Ja, also die können dann natürlich auch nicht so ganz einschätzen, wo könnte eine Gefahr lauern, und dann erzählen die dir einen und sind total in dem drin, was sie erzählen, oder sehen irgendwo ein Vogel, ein Blümelein, ein Eichhörnchen, keine Ahnung, du denkst immer nur so, ey, guck nach vorne. Aber ja, aber wie gesagt.
Ja, das ist bei uns auch so. Ja, aber das gehört ja auch, das ist ja das Schöne am Fahrradfahren, das Entdecken, dass man da gemeinsam unterwegs ist. Ich finde, also vielleicht noch ganz kurz auch zum Thema so Schulweg, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Also die Entwicklung der Kinder körperlich, aber auch so kognitiv, wie können die so Verkehrssituationen erkennen, das fängt immer erst auch relativ spät an. Und je nachdem, ne, auch da wieder, was haben die Eltern für einen Bezug zum Fahrradfahren, wird da entweder was mitgegeben schon oder halt nicht. Mhm. Und das muss man sich bewusst machen. Und ich finde da auch die Regelung in der StVZ eigentlich ganz gut, dass man halt sagt, ja, alle Kinder bis 8 müssen auf jeden Fall mal safe auf dem Radweg fahren oder auf dem Fußweg dürfen sie halt auch fahren, in Begleitung von den Eltern, also quasi runter von der Straße so ungefähr. Dann gibt es so ein dieses Übergangsjahr 8 und 9. Da darfst du das dann, wenn du quasi, ja, also das als Elternteil auch mitentscheidest. Ich finde es auch da wichtig, dass die Eltern da immer noch dabei sind, weil so eine komplizierte Verkehrssituation mit einer Kreuzung, wir als Erwachsene haben da ein gutes, geschultes Auge dafür, aber so ein Kind halt eben nicht. Mhm. Und dann ab 10, wenn dann eben auch der Fahrradführerschein sozusagen gemacht wurde, dann halt die Kinder mal etwas mehr auch selbstständiger fahren zu lassen. Vor allem auch, wenn sie den Schulweg kennen, das finde ich dann weniger problematisch. Da sollte man auch loslassen, auch wenn es schwer fällt. Aber bis dahin muss man schon schauen, dass man da auch wirklich alles tut, dass man die halt einfach supportet. Ja, man sollte jetzt nicht helikoptermäßig immer um die rumschwirren, aber die müssen das halt irgendwie auch lernen. Und ich finde, da gehört eben auch dazu, dass man halt merkt, okay, ja, ich muss mein Fahrrad selber irgendwie mich da ein bisschen kümmern, Verantwortung übernehmen. Das ist auch gut, tut den Kids gut. Und da kann zum Beispiel auch das Licht aufladen dazugehören, weil Licht ist eben da, ist für die ja auch mega geil. Ja, ein bisschen damit rumzuspielen, merke ich auch bei meinen Kindern so, wenn der eine das Licht dran hat, will die andere das auch so ungefähr. Da kriegt man auch einen leichten Zugang, um die abzuholen.
Mhm. So. Ich finde auch so, wenn man jetzt als Rennradfahrer unterwegs ist, auf dem Radweg oder auf dem asphaltierten Feldweg und da ist irgendwie eine Familie mit Kindern vor einem und man klingelt oder ruft von hinten, weil man natürlich meistens viel schneller unterwegs ist, dass man auch immer damit rechnet, dass die Kinder, also es fahren zwar alle irgendwie rechts rüber, aber die Kinder sind dann so, die gucken sich dann nochmal nach hinten um, was kommt denn da jetzt? Und in dem Moment fahren sie aber halt auch dir dann komplett in den Weg. Also es ist nie eine gute Idee, so eine Familie mit Kindern mit 45 km/h im Unterlenker zu überholen, sondern immer nochmal die Hand an der Bremse und vielleicht doch mal auf 15 oder 20 runterbremsen, dass man gegebenenfalls, also ich vergleiche dann immer so, Kinder sind dann für mich so wie Hunde in dem Moment. Ist jetzt ein blöder Satz, den so zu sagen, aber so in ihrem Verhalten, in diesen Situationen, weißt du einfach nicht, was passiert, weil sie einfach die Situation nicht einschätzen können und vielleicht auch das Fahrrad in dem Moment, wo sie sich nochmal umdrehen oder nach links und rechts gucken, gar nicht so beherrschen, wie das vielleicht ein Erwachsener könnte.
Boah, jetzt hast du was gesagt. Also an der Stelle auch, finde ich, super assi von allen Rennradfahrerinnen, die da bei sowas da vorbeiheizen an den Familien, weil, wie du sagst, die Kinder, die checken das überhaupt nicht, dass da einer oder einer von hinten angeballert kommt, könnte ich mich jedes Mal echt aufregen, und ich fahre auch selber immer wie so ein 80-Jähriger da drum rum, weil ich finde das echt super kacke, wenn das jemand macht. Mhm. Das finde ich auch echt, das ist nicht cool. Gibt den Families auch nur Stress, einem selber, kann man untereinander aufeinander aufpassen.
Ja, ist vielleicht so ein bisschen, wir haben uns ja auch eingangs darüber aufgeregt, wenn an den Fahrradfahrern von den Autos so krass vorbeigefahren wird. Also vielleicht, dass man da die Transferleistung auch hinkriegt.
Ist quasi das Gleiche in Grün eigentlich. Ja. Wir geben die Aggression dann weiter. Ja. Ja. Ich finde noch ein Thema spannend, Marcel, vielleicht zum Abschluss. Du bist für eine Initiative aktiv, die nennt sich Bicibus. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Bicibus,
ja. Gibt es, soweit ich weiß, bislang nur in Frankfurt am Main. Aber da werden quasi Kinder begleitet mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. So habe ich das zumindest verstanden. Oder ist das...
Ja, ist das also ich bin... Ja, ich kann es mal kurz erklären. Ich bin für den Bicibus, an den Bicibus oder in Kontakt, damit bin ich gekommen über Sigma auch, die machen also viel auch rund um Schulweg, haben jetzt auch diese Schulkampagne gestartet mit neuen Lichtern, gerade speziell für Kinder, um sich sichtbar zu machen. Und ein Teil des Konzeptes von Sigma war eben auch die Zusammenarbeit mit dem Bicibus. Und der Bicibus selber ist wieder ein mega cooles Projekt auch, was sich eben auf den Schulweg nochmal auch richtet, kommt ursprünglich aus Spanien. Und die Idee, die dahinter, also steckt auch im Namen, weil da steckt Bus drin, dass man halt gemeinsam wie eine Art Bus, nur dann halt auf dem Fahrrad, also in einer großen Gruppe, zur Schule fährt. Und es gibt quasi, ich glaube, mittlerweile deutschlandweit ungefähr 45 Städte schon, wo es einen Bizibus gibt. Ach so. Und der wird von also Eltern, Freiwilligen organisiert. Und was dann passiert, ich bin da in Frankfurt mal mitgefahren, auch mit dem Oberbürgermeister von Frankfurt. Das war echt ein cooles Erlebnis. Da sind wir mit, ich glaube, 70 oder 80 Kindern dann so eine feste Route gefahren. Und man kann quasi als Kind und Elternteil dann auf der Route unterwegs aufhoppen, sich der Kolonne dort anschließen. Und das macht man halt auch als Kolonne. Erstens, weil es ein geiles Erlebnis ist, weil es für die Kids so einen coolen Peloton-Effekt hat, aber auch, weil man dann eben im Straßenverkehr nochmal anders unterwegs ist, weil als Gruppe darf ich zum Beispiel auch über dann eine rote Ampel, also wenn die erst grün war und die Kolonne ist noch nicht komplett drüber, darf ich auch noch als Ende der Kolonne da über die dann rote Ampel drüber rollen zum Beispiel und gibt denen einfach so einen Safe Space, macht aber gleichzeitig, finde ich, auch mega darauf aufmerksam, dass Kinder Bock haben auf Fahrradfahren, ja, dass der Schulweg wichtig ist, und sicherlich auch eine Konkurrenz vielleicht auch ist, immer noch fürs Elterntaxi, ja, ein bisschen Gesundheit thematisieren und vor allem auch Spaß am Fahrradfahren. Mhm. Und da haben sich einfach Sigma und Bizibus auch zusammengetan und ich war einfach mit dabei und bin auf jeden Fall voller Supporter, weil das ist eine tolle Initiative.
Mhm. Ja, deswegen dachte ich, dass es das nur in Frankfurt gäbe, weil ich da mitbekommen hatte, dass du das in Frankfurt gemacht hast.
Ja. Nee, ist schon wirklich weit deutschlandweit mittlerweile ausgerollt, ja.
Kann man sich da als Erwachsener irgendwie engagieren, dass man sagt, boah, ja, das liegt eh auf meinem Arbeitsweg, da biete ich mich als so eine Art Lotse oder, ja, ich sage jetzt mal Busfahrer, in Anführungszeichen an?
Oder als Radsportverein quasi da potenzielle neue Mitglieder schon mal werben. Junge.
Total, also ihr könnt euch da, also ihr, ja, ich spreche jetzt an die Leute, die da draußen, die das hören, ihr könnt euch da auf jeden Fall über bizibus.de auch melden. Das Team, also das Gründerteam oder die es nach Deutschland geholt haben, sind die Simone und der Klaus und die sind ultra engagiert, die machen das also mit ganz viel Herzblut und die pushen das richtig. Die freuen sich total über jeden, der da Bock drauf hat und das auch mal weitererzählt, weil am Ende der Bizibus, der hat ganz am Anfang natürlich vor allem von der Mundpropaganda gelebt. Mittlerweile ist es ein etabliertes Projekt, auch mit Partnern, die das supporten. Mhm. Und die Kinder stehen da zentral.
Ja. Cool. Ja, Marcel, dann sagen wir vielen Dank, dass du ja mit uns über das Thema Verkehrssicherheit gesprochen hast. Es ist ja immer irgendwie auch ein bisschen ich will nicht sagen langweiliges, aber so ein unsexy Thema. Man spricht eigentlich nicht wirklich gern drüber.
Weil man vor allen Dingen, damit ist ja immer verbunden, dass etwas passieren könnte und das will man ja eher wegschieben.
Ja, genau. Ja. Ja. Genau. Aber ich glaube, wir haben ja selber auch schon jeder für uns irgendwie über die Jahre gemerkt, dass man da durchaus Sachen besser machen kann, dass toll aussehen manchmal nicht alles ist, sondern dass auch toll gesehen werden. Vielleicht auch ein Faktor ist. Und vielen Dank für auch dein Engagement, was den Nachwuchs angeht, dass du da deine Erfahrung aus deinen wahrscheinlich zigtausenden Trainingskilometern in diversen Ländern und wahrscheinlich schon mit der einen oder anderen gefährlichen Situation da dann auch weitergibst, damit das eben anderen vielleicht nicht passiert.
Ja, total gerne. Ja, mach ich gerne und ich glaube, dann entstehen auch so schöne Sachen wie jetzt nochmal auch gerade die Beleuchtung auch rund um den Schulstart für die Kiddos. Das sind Sachen, da probiere ich mich dann schon auch einfach authentisch auch mit einzubringen, weil da, ja, als Papa, Moritz, kennst du dich ja auch.
Auf jeden Fall.
Es ist einfach wichtig, auch für die Kleinsten da mal zu sorgen. Ja, danke euch.
Ja. Dann, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mein Gott, die Zunge wird schwer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch eine Meinung zu dem Thema habt, wenn ihr noch weitere Tipps habt, was Beleuchtung, Bekleidung angeht, was euch wichtig ist, schreibt uns gerne Mail an podcast@roadbike.de. Und ja, ich würde sagen, Marcel, wir hören uns hoffentlich dann bei einem anderen Thema Irgendwann mal wieder. Du kommst hoffentlich gerne wieder zurück in den Roadbike-Podcast. Du warst ja, wie gesagt, vor 2 Jahren schon mal da, Berufsbild Radprofi. Ja. Hier nochmal eine klare Hörempfehlung ausgesprochen. Folge 106. Der ganz große Durchbruch von Marcel Kittel.
Im Funk
der Szene des Radsports.
Genau.
Sehr gerne. Ja. Bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt einfach mal.
Genau. Und ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr das wollt, mit der nächsten Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Und ja, bleibt immer sicher und gesund auf dem Fahrrad.
Amen.
Macht's gut, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.